Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Mein heutiger Gast ist David Uzanci. Er ist Mitbegründer von Voltfang, forscht und arbeitet an der Schnittstelle von Batteriespeichern, Energieinfrastruktur und industrieller Wettbewerbsfähigkeit mit einem klaren Fokus auf, steht es auch noch drin, Second-Life-Batterien. Ja. Wir haben schon im Vorfeld gesagt, das ist es gar nicht mehr, das klären wir gleich, warum es das nicht mehr ist. Flexibilität und der Frage, wie Europa seine Energie- und KI-Zukunft souverän gestalten kann. In dieser Folge sprechen wir über erneuerbare und Batteriespeicher als günstigste Kombination aus Stromerzeugung und Flexibilisierung, über die Rolle von Erdgas als Preistreiber im Strommarkt, über den wachsenden Energiebedarf von KI, Rechenzentren und Industrie und darüber, warum unternehmerischer Mut im Energiesektor heute auch eine industriepolitische Notwendigkeit ist. Das Thema dieser heutigen Folge ist, warum Europas KI-Zukunft an Batterien, erneuerbaren und günstiger Energie hängt. Hallo David, schön, dass du da bist.
Danke, Klaus. Ja, ich freue mich auch da zu sein.
Wir dürfen natürlich erstmal jetzt das Thema Second-Life-Batterien aufgreifen. Wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, dass ihr das gar nicht mehr so aktiv macht. Und ich hatte in die Anmoderation geguckt, da habe ich es nicht gelesen, aber irgendwo anders habe ich gesehen. Jetzt war es doch noch drin. Räum damit mal auf, weil ich finde das Thema ja cool. Also ich habe ja auch, keine Ahnung, ein Auto, was irgendwann mal nicht mehr fahren wird und die Batterie wahrscheinlich das Auto überleben wird. Warum macht ihr das nicht mehr? Weil zu kompliziert, weil technisch zu challenging oder weil zu viele unterschiedliche Schnittstellen oder was war das Thema?
Ich kann da gerne anfangen. Vielleicht hole ich ein bisschen aus, weil dann erkläre ich auch, wie wir da hingekommen sind.
Sehr gerne.
Und dann kann ich hin zu, warum wir da nicht mehr sind. Also, mein Name ist David Uzanci, ich bin eine Kölsche Jung, aus Köln gebürtig, dann nach Aachen gezogen für mein Studium an der RWTH Aachen, Wirtschaftsingenieur und Maschinenbau studiert, mit meinen zwei Mitgründern, Roman Alberti und Afshin Duster, die habe ich dann 2014 kennengelernt.
Haben auch beides gleiche studiert, das heißt, ihr wart schon aus dem Studium euch einander bekannt.
Genau, richtig. Also nicht genau das gleiche. Roman hat Maschinenbau studiert, da legt er nochmal Wert drauf, dass das ja kein Wirtschaftsteil dabei hatte, aber wir kennen uns seit 2014. Die kennen sich sogar 13, also die haben ein Jahr vor mir angefangen und seither sind wir eigentlich nicht nur Kommilitonen, sondern sehr, sehr gute Freunde. Wir haben eigentlich sehr, sehr viel zusammen gemacht. Also Roman und ich waren in Japan zusammen, Afshin, Roman und ich waren überall auf Reisen, Festivals und sonstigem in Amerika, in Iran oder sonstigen Orten. Und wir haben uns dann im Studium an der RWTH Aachen, ist bekanntlich ja kein Zuckerschlecken, dann hat man halt immer die Herausforderung, dass im Semester natürlich die Uni ist und in der Semesterferien hast du halt dann Klausuren. Und dadurch, dass wir sehr spät dazu gekommen sind zu lernen, nennen wir es mal so, hatten wir eigentlich nie Semesterferien. Okay. Und nach den Semesterferien sind wir dann immer eigentlich auf irgendwelche Reisen irgendwo hingefahren. Und irgendwann haben wir uns dann einen Camper zugelegt mit 7 Leuten, eine Fiat Ducato mit Alkoven, also ein Oldtimer, nannten sie Mia. Für ein bisschen Geld haben wir die auf eBay gekauft. Super Sache, nur das Problem ist, sehr, sehr schlecht motorisiert und sehr laut übrigens. Und das größte Problem war eigentlich die Batterie, die immer ausgingen, weil jeder kam natürlich auf die Idee, irgendwie sein Handy zu laden, irgendwie sein Laptop zu laden und dann war schnell mal die Batterie leer. Und ja, was macht man dann ist, man wird Premium-Kunde beim ADAC. Und das ging auch nur eine Zeit lang gut. Dann haben die uns auch den Roman rausgeschmissen, echt? Weil wir so oft abgeholt werden mussten.
Aber wieso abholt? Also konnte man nicht das Ding, weil ich habe das mit meinem IONIQ 5 jetzt auch dreimal gehabt, dass die 12-Volt-Batterie leer war und der kam immer wieder, konnten wahrscheinlich das bei Hyundai immer schön abrechnen, das war wahrscheinlich bei euch das Problem, dass er das nicht so 1A abrechnen konnte.
Das ist korrekt. Also es ging immer wieder, aber wenn du halt unterwegs bist, dann kriegst du so einen Koloss auch nicht angeschaltet wieder. Okay. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wir brauchen eine größere Batterie, haben dann immer auch auf eBay Kleinanzeigen geguckt und haben dann Tesla-Module gesehen. Aha. Und die hatten wir dann überlegt, einfach in den Ducato reinzutun, weil wir einen Freund hatten, der es auch schon gemacht hatte. Haben die dann in den Niederlanden gekauft, haben dann gemerkt, oh, die sind doch ein bisschen zu schwer für den schlecht motorisierten Camper. Dementsprechend haben wir uns davon abgesehen, weil sonst, es war schon immer schweißtreibende Arbeit, den über den Berg zu bekommen, wenn man LKWs hupend hinterher hat. Dementsprechend mit noch so einer fetten Tesla-Modul-Batterie wird man noch deutlich schwerer. So, haben davon abgesehen, aber der Vater von Roman hat zum selben Zeitpunkt, der hat so eine Werkstatt bei sich zu Hause. Werkstatt ist ein bisschen untertrieben. Das ist eine zweigeschossige Holz- und Metallwerkstatt mit Solar auf dem Dach. Und da hatte der halt überlegt, einen Batteriespeicher zu bauen oder sich reinzulegen, damit er den Strom einfach speichern kann. Und zum selben Zeitpunkt hat er uns gefragt, ob wir da wüssten, was man sich dann heutzutage kaufen würde. Und Roman ist so ein Typ von, wir können dich selber bauen.
Okay, wo sind wir da auf der Zeitachse? 2018, 19 oder wo sind wir da
Wir sind
gedanklich?
jetzt gerade Ende 2019, Anfang 2020.
Okay, gut.
Und dann hat der Roman halt gesagt, okay, wir können dir einen bauen. Das war auch Ende unseres Studiums. Also ich war im Master, Afshin und Roman auch. Und dann haben wir diese Tesla-Module genommen, sind zu seinen Eltern gefahren, haben uns ein Zimmer vorbereitet, einquartiert und haben dann innerhalb von 10 Tagen so einen Batteriespeicher gebaut. Sehr
Okay.
viel Open Source. Wir haben einen Victron-Wechselrichter genommen. Wir haben sehr viel Open Source Software genommen. BMS, SimPMS damals noch. Grüße gehen raus an diejenigen, die das entwickelt haben, weil super, also das System läuft noch. Und dann haben wir den ersten Batteriespeicher sozusagen mit zwei Tesla-Modulen an die Wand gekloppt und der hat halt die Solarenergie von dem Vater von Roman im Endeffekt gespeichert. Und das war dann eigentlich der Startschuss der Idee, weil wir uns dachten, okay, was passiert eigentlich mit den Batterien, wenn die jetzt irgendwie bei eBay Kleinanzeigen landen? Gibt es da keine Kreislaufwirtschaft, die das irgendwie fördert? Nein, gibt es nicht. Zu dem Zeitpunkt war es noch ganz, ganz undurchsichtig, was da passiert. Gleich kann ich noch ein bisschen tiefer da eingehen, warum wir da jetzt auch nicht mehr Second Life nutzen, weil das hat auch einige Gründe, die da reinfließen. Und auf der anderen Seite war
Wobei
halt.
ich hänge noch gedanklich, warum
Bitte.
verkauft jemand aus Holland denn seine Batterien einzeln? Ich hätte ja immer den ganzen Tesla verkauft. Oder hat er irgendwie neue Batterien bekommen, hatte die alten über oder wie kam es dazu?
Das weiß ich gar nicht so genau, wieso er einzelne Module verkauft hat. Das war eher so ein, nennen wir es mal so, semi-professioneller Händler, würde ich das
Okay.
mal nennen, der halt für Bastler genau diese Module aus dem Fahrzeug rausgenommen hat und die einzeln verkauft hat.
Aha, spannend.
Dementsprechend, so haben wir die Module herbekommen. Und am Ende des Studiums kommt man halt ein bisschen dem Ernst des Lebens näher und überlegt sich, was will man jetzt eigentlich machen? Und der normale Weg bei RWTH-Absolventen ist entweder eine Unternehmensberatung oder halt zum Daimler, wie ich pflege zu sagen. Und beides hat uns wirklich viel Angst gemacht, weil wir haben gedacht, hey, damit können wir die Herausforderungen von der Welt und Europa nicht bewältigen, indem wir ein Zahnrad sind von irgendwelchen Großkonzernen, die im Endeffekt auch ehrlicherweise sehr, sehr lange sich an Geschäftsmodellen festhalten, die irgendwann mal profitabel waren, aber sich nicht auf den heutigen Wettbewerb vorbereitet haben und immer noch nicht vorbereiten. Dementsprechend haben wir davon abgesehen, uns da rein zu bewegen in diesem Bereich und gedacht, okay, was braucht Europa? Weil wir auch einfach drei sehr starke Europäer sind. Wir denken, dass Europa vielleicht das größte, einer der schönsten Projekte der Menschheit ist. Einfach offene Grenzen von Ländern, die sich vor ein paar Jahren noch wirklich zutiefst bekriegt haben, dass wir eine Währung haben, dass wir einfach Interrail, dass Menschen einfach durch die Länder reisen und als Freunde reinkommen und nicht als Feinde. Und das ganze System auf den Werten, die wir in Europa haben, finde ich unfassbar cool. Finde ich auch erstrebenswert und erhaltenswert. Und was bedroht das System Europa, ist immer viele Themen, aber einer der größten Themen ist die Energie. Wir sind unglaublich abhängig von externen Staaten. Und das sind viele Staaten, die nicht unsere Werte haben. 75% der Energie wird vom Ausland nach Europa und Deutschland gebracht. Viel über Schifffahrt, Öl, Gas oder halt auch Kohle werden einfach über die Schiffe hierhin gebracht und hier verbrannt. Und das ist nicht ansatzweise der effizienteste Weg, der günstigste Weg und ehrlicherweise auch der nachhaltigste Weg, weil beziehungsweise auch der zentralste Weg für Europa, um wirklich eine eigene Macht zu werden, brauchen wir die eigene Stromversorgung. Und das geht halt nur über Solar, Wind und Batteriespeicher. Und das haben wir damals gesehen, dass die Flexibilität einer der größten Herausforderungen ist. Wir schaffen Solar und Wind in Mengen ins Land zu bekommen, aber wir schaffen es nicht, es zu flexibilisieren. Und dementsprechend haben wir uns gesagt, okay, wir kommen gerade aus dem Studium, haben halt keine Ahnung vom Ernst des Lebens. Lasst uns einfach die Naivität nutzen und mit einer Idee anfangen, von dem wir viel halten. Deswegen haben wir dann geguckt, dass wir den nächsten Speicher an den nächsten Kunden vertreiben. Das ist natürlich einfacher gesagt als
Ich
getan,
wollte gerade fragen, wer war denn der
aber
nächste Kunde? Also ich meine, der Vater des Studienfreunds war wahrscheinlich
ja.
zufrieden und toll, aber der wird wahrscheinlich nicht in seiner Westentasche 27 andere Adressen gehabt haben, wo er jetzt weitermachen könnte.
Das
Oder wie ging es weiter?
also ehrlicherweise hatten wir auch gar keine Ahnung von dem, was wir taten. Also wie man ein Unternehmen aufbaut oder sonstiges. Davon wussten wir einfach nichts. Das hat man vielleicht mal in so Wolf of Wall Street-Filmen gesehen, obwohl man jetzt nicht der Wolf of Wall Street werden will, sondern eher was ethisch Besseres. Aber grundsätzlich haben wir angefangen, einfach zu sagen, okay, hey, wir sind hier Voltfang, wir machen Second Life Batteriespeicher und haben das in die Welt kommuniziert. Und das, was du, als ich darüber gesprochen hatte, direkt hattest, war, oh, ich finde das ja cool. Ich habe ja auch ein E-Auto und würde gerne meine Batterien irgendwann mal wiederverwenden. Und diesen Ansatz pflegen viele Menschen. Dementsprechend hat das sehr schnell Anklang gefunden, diese Idee. Und wir haben sehr, sehr viel Rückmeldung bekommen. Und dann kam eines auf zum anderen. Dann hat der erste Kunde gesagt, hey, ich würde gerne einen Speicher für mein Haus haben. Macht zwar gar keinen Sinn. Unsere Speicher waren damals auch viel, viel kleiner. Aber ich finde die Idee geil und ich würde euch gerne fördern. Und dann kam der nächste Kunde, kam der nächste Kunde. Dann kamen wir auf Aldi. Wir haben ungefähr jeden Regionalmanager bei Aldi angerufen, bis einer der Regionalzentrale angerufen hat und gesagt hat, bitte hört auf, unsere Regionalmanager anzurufen. Wir haben Interesse, aber hört auf, jeden zu nerven. So, und das haben wir im Endeffekt dann auch sein gelassen, aber den ersten Aldi-Speicher ausgeliefert. Da haben wir jetzt auch einige weitere schon ausgeliefert. So sind wir einfach organisch am Anfang gewachsen. Und dann haben wir auch irgendwann Geld von institutionellen Investoren reingeholt und damit noch schneller, sind wir dann noch schneller gewachsen, haben unser Produkt weiterentwickelt, haben und alles weitere aufgebaut, eine Produktion in Aachen aufgesetzt. Jetzt springe ich sehr schnell
Ich wollte gerade
von
sagen, ich bin auch bei
21
Aldi hängen geblieben
Aldi.
tatsächlich. Das heißt, 21 war Aldi der erste, ich sag mal, namhafte Kunde, wo er
Genau
tatsächlich dann
richtig.
an einer Filiale, an einem Regionalzentrum oder wo habt ihr da was hingebaut?
Das ist eine Filiale, also
Aha.
die läuft ja immer noch. Und diese Filiale hat halt im Endeffekt eine Solaranlage auf dem Dach, die hat Kühlgeräte, die natürlich gerade in Hochtouren arbeiten und die auch Lastspitzen entstehen lässt. Und so ein
Ja.
Batteriespeicher kann halt dann super gut diese Lastspitzen kappen, den Eigenstrom verwenden und zukünftig halt auch die Ladeinfrastruktur mit unterstützen. Und das sind so die Themen, die Aldi mit getragen hat. Dann kam auch noch der russische Angriffskrieg, der die Sachen nicht verbessert hat. Da sind die Stromkosten massiv gestiegen. Dasselbe ist ja jetzt auch noch passiert mit der Angriff auf die Straße von Hormuz gefühlt. Und dementsprechend wollen viele Unternehmen einfach eine gewisse Sicherheit haben und den Strom zu bekommen und auch eine Sicherheit haben, den Strompreis zu halten. Das sind die zwei Themen. Und das schafft man nicht, indem man darauf hofft, dass der Gaspreis nicht steigt, sondern das schafft man, indem man sagt, ich baue mir so viel wie möglich Solar, Wind und Batteriespeicher in die Nähe und kaufe das dann über PPAs oder über den Direktvertrag oder direkt vor Ort einfach ab und habe damit einen stabilen Strompreis.
Was sind die Dimensionen bei so einer Aldi-Filiale? Also wie viel kW Solarleistung hängt da auf dem Dach? Sind das, keine Ahnung, 70 kW, 140 kW, 200? Was geht darauf? In eurem Case mal?
Also ich kann von so einem Standard-Case sprechen, von Aldi würde ich jetzt nicht zu tief reingehen,
Ja.
aber so im Standard-Supermarkt hat es zwischen 30 und 100 kW Peak
Okay.
und so ein Speicher vor Ort hatte früher noch weniger, aber mittlerweile reden wir hier von 100 kW, die so ein Supermarkt nutzen kann, weil
Okay,
die
2 Stunden
Lastspitzen,
wahrscheinlich, also 200 kW
genau.
Kapazität.
So,
Okay.
um den Dreh, so Pi mal Daumen, ist so das Mindestmaß, was wir so sehen. Wir sehen eher sogar noch größere werdende Speicher, weil man dynamische Strompreise jetzt anbinden kann, weil man Trading Behind the Meter jetzt bald kommt. Das sind alles so Sachen. Oder man puffert die Ladeinfrastruktur. Das sind alles Themen, die halt super relevant sind, wo man das Netz nicht belasten will, weil das auch einfach Kosten verursacht und das fürs Netz schlecht ist. Und dementsprechend werden die Speicher immer größer. In
Ja.
Deutschland, in Niederlanden und Belgien rede ich gar nicht von, weil da hat man noch ganz größere Herausforderung, weil da
Das
einfach der
ist
Netzanschluss
Netz,
nicht da
ja,
ist.
richtig.
Dementsprechend werden die Speicher immer größer. Der Vorteil ist, dass die Batteriespeicherkosten auch über die letzten Jahre signifikant gesunken sind. Dementsprechend, dass sich eigentlich pari hält.
Ja, glaube ich. Wobei ja die Ladeleistung beim elektrisch Laden, zumindest bei Lidl habe ich es jetzt im Urlaub tatsächlich mehrfach gemacht, was einfach praktisch war. In der Regel
Nee.
ja irgendwie 11 kW. Ich glaube, der eine hatte, da standen 55, nee, 50 dran, aber es waren tatsächlich irgendwie 22, die da rauskamen. Also, oder gibt es tatsächlich bei Aldi ein anderes Konzept, dass sie sagen, okay, wenn unsere Kunden zu uns kommen, dann wollen wir denen maximale Leistung irgendwie, keine Ahnung, 150 oder 300 kW zur Verfügung stellen, weil dafür wäre wahrscheinlich der Batteriespeicher fast wieder zu klein. Da müsste man wahrscheinlich eher mit so einem Schwungradspeicher oder sowas dann anfangen, da zu arbeiten. Wie macht Aldi das? Eher kleine Ladeleistung, oder?
Das kann ich wiederum auch nicht ganz genau sagen.
Okay.
Dementsprechend würde ich da das, was dir auffällt, ist schon ganz richtig. Auch an der Autobahn oder sonstiges, wenn man an 300 kW Lader geht, hat man selten die 300 kW. Und das liegt nicht daran, dass der Lader es nicht kann. Es liegt häufig daran, dass die Netzanschlusskapazität nicht da ist, um das vollends sozusagen rauszubekommen. Und da hilft genau so ein Speicher. Da reden wir aber eher von Megawatt-Speichern, die wir da hinsetzen. Wir arbeiten mit mehreren, beispielsweise auch die Jet-Tankstelle, da kann ich es jetzt offiziell sogar sagen, arbeiten wir zusammen, wo wir da genauso welche Sachen machen, dass die halt ihre 180, 300 kW wirklich nutzen können, indem wir halt einen Pufferspeicher davor gesetzt bekommen, der halt wirklich unterstützend mit dem Netz sozusagen die Kilowatt, Leistung, anbieten kann und trotzdem keine Lastspitze erzeugt.
Ja, wobei, jetzt wo du Jet erwähnt hast, glaubst du, dass sich das durchsetzen wird? Weil mein Gefühl ist, früher ist man ja tanken gefahren. Ich bin jetzt auch mal unfassbar gestört, dass die Finger dann gestunken haben und sonst was. Ich bin ja so froh, dass ich mittlerweile in der Regel zu Hause tanke. Wenn ich unterwegs bin, fahre ich immer zu Tesla, obwohl ich kein Tesla fahre, weil die einfach tolle Locations haben, wo die Kinder was zum Spielen haben oder sonst was. Und wenn ich dann beim Einkaufen noch lade im Ausland, das ist dann okay, aber ich würde ja nie mehr zu einer Tankstelle fahren. Also, aber du sagst, bei Jet geht da was oder ist das deren Geschäftsmodell oder bauen die jetzt da drumherum auch irgendwas, dass es man einen Grund hat, weil getankt hast du früher in 2 Minuten gefühlt, 2 Minuten Elektrocharger ist schwierig. Also da ist man wahrscheinlich eher eine Viertelstunde auf jeden Fall da. Machen die da irgendwie Begleitprogramm dann oder?
Also grundsätzlich ist man, glaube ich, sehr, sehr happy, wenn man es braucht, dass es da ist. Viele haben, glaube ich, auch nicht die Möglichkeiten, es zu Hause zu laden. Beispielsweise unser E-Auto kann ich in der Wohnung auch nicht laden. Dementsprechend müssen wir auch immer zur öffentlichen Ladesäule hingehen. Also ein Fast Charger ist da natürlich ein bisschen überdimensioniert. Nichtsdestoweniger denke ich, das wird noch ein Riesenthema sein, auch in der Zukunft, weil viele, die halt einfach zur Miete wohnen, brauchen das. Bei diesen großen Ladesäulen hat man dann auch manchmal so einen 11 kW Anschluss. Das heißt, man muss nicht mit 180 oder 300 laden, sondern kann auch weniger laden. Dementsprechend ist das schon ein Riesenvorteil. Ich glaube, ich glaube, noch viel wichtiger ist, dass die Ladeleistung über die nächsten Jahre massiv noch sich steigert und die Ladezeit sich massiv senkt. Das sieht man jetzt bei BYD oder sonstigen Anbietern, die jetzt wirklich 100 Kilowattstunden innerhalb von Minuten laden.
Ja.
Und das ist dann ähnlich zu einer Tankstelle. Obwohl ich den Geruch eigentlich mag, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich mag den Geruch davon, aber ich bin überhaupt kein großer Benzinfreund, aber ich mag den Geruch davon.
Okay.
Trotzdem denke ich, dass die Ladeleistungen sich erhöhen, die Ladezeit sich verringert und im Endeffekt das sehr, sehr äquivalent wird zur Tanke fahren. Dementsprechend glaube ich, dass wir müssen der ganzen Sache ein bisschen Zeit geben, dass wir eine neue Technologie haben, die 100 Jahre alter Technologie innerhalb von 2 Jahren aufholt. Das ist ausgeschlossen. Ich glaube, dass in den nächsten Jahren so massive Sprünge kommen werden, dass der Unterschied zwischen E- und Benziner kaum noch sichtbar ist. Dementsprechend müssen wir einfach nur weiterhin dran glauben und nicht die Hoffnung verlieren. Und dann kommt es auch. Und dann werden halt auch so Jet-Tankstellen oder sonstige Fast-Charger sehr, sehr relevant sein, weil es kommt ja auf die Standpunkte an. Wir brauchen viel, viel mehr Standorte, wo man laden kann, damit die
Ja.
Akzeptanz höher wird, weil viele haben ja einfach diese Angst vor, was ist, wenn ich morgen ganz zufällig zum Krankenhaus 200 Kilometer fahren muss? was ist, wenn ich dann keine Ladesäule finde? Und diese Angst ist natürlich, man will eine gewisse Sicherheit haben und die schaffen wir nur, indem wir mehr Ladepunkte überall haben und die im Endeffekt auch nicht so hohe Kosten haben. Weil gerade ist ja auch ein Großteil der Kosten liegen ja nicht in den Stromkosten, sondern einfach in den Bezahlkosten und den Peripheriekosten, die da drin sind. Und die erhöhen halt gerade den Preis. Wenn dieser Preis sich auch noch signifikant senken wird, dann sehe ich bei E-Autos gar keine Alternative. Also das wird dann nicht entweder oder sein, sondern ich habe kein E-Auto bekommen, deswegen muss ich meinen Benziner fahren. Das wird dann die Aussage sein. Ich bin aber auch ein sehr großer Optimist.
Ja, das ist grundsätzlich immer gut, auch für dieses Leben hier vor allem. Das hilft in vielen Stellen. Ich merke ja schon, also ich habe es noch nie erlebt, dass ich irgendwo nicht tanken konnte. Also noch nicht, also das Auto laden konnte. Und ich fahre viel mit dem Ding. Ich habe jetzt gerade von der Versicherung, das fand ich fies. Die haben nur mal wissen wollen, wie der Kilometerstand eigentlich für meinen Ioniq ist. Und ich bin ja so ein ehrlicher Typ, sagt dann ja, keine Ahnung, 98.000, zack. Ich glaube, ich habe innerhalb von 30 Sekunden die automatische Antwort bekommen, zahl mal bitte, ich weiß nicht, 580 € nach oder so. Das ist scheiße. Jetzt haben sie tatsächlich, weil ich habe ja gar nicht gewusst, wie viel man damit fährt, habe wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie immer 20.000 angegeben oder sowas und hatte jetzt einen Steinschlag. Wahrscheinlich hatte denn, weil ich das über die Versicherung habe abrechnen lassen, die den Kilometerstand mitgemeldet, jetzt sollte ich mal melden. Und also ich fahre schon viel elektrisch und ich habe es einfach noch nicht erlebt, dass ich nicht laden konnte. Deswegen habe ich dann ein gutes Gefühl, dass das bei uns gut funktioniert und wahrscheinlich auch in Zukunft gut funktionieren wird. Eine Frage noch zu den Preisen, weil du hast eben gesagt, das wird wahrscheinlich runtergehen. Ich beobachte da ja, dass zum Beispiel bei Tesla sie ja tatsächlich dynamische Stromtarife haben, aber nicht so dynamisch, wie wir es unter Dynamik verstehen. Das heißt, dass die Angebotsseite den Preis steuert, sondern dass die sagen, nee, wir gucken eher, dass wenn die Ladestationen voll sind, nämlich tagsüber, wir 44 Cent oder 37 Cent nehmen und nachts dann irgendwie 19 bis 22 Cent. Ich habe das erstmal unter 20 Cent irgendwo geladen, tatsächlich im Urlaub. Ich glaube, das war Slowenien oder Kroatien oder sowas. Und in Deutschland sehe ich das gar nicht. Also in der EnBW-App immer gleich, bei allen. Kannst du das gut erklären, warum da keine Dynamik, drin ist, bei den normalen Ladesäulen?
So tief bin ich leider nicht drin, um das gut zu erklären. Da würde ich, glaube ich, nochmal, wahrscheinlich gibt es da noch ganz gute Podcasts zu
Okay.
oder du, der nächste. Aber grundsätzlich, der Strompreis an sich, und dazu können wir ja auch ein bisschen gleich noch überleiten, die Stromkosten sind ja bei PV plus Wind plus Batteriespeicher, wenn man die kombiniert, liegen die ja zwischen, also PV-Parks liegen bei 6 bis 8 Cent. Windkraft liegt ein bisschen drüber bei 10. Batteriespeicher plus PV, was die günstigste Art von flexibilisierten Strom ist, liegt auch bei 8 bis 12 Cent. So, wir reden hier von Großspeichern natürlich, ne? Das heißt, das sind die Stromentstehungskosten, die wir haben, die Tendenz auch noch weiter sinkend sind. Wenn man sich jetzt anguckt, dass man 30, 40, 50 Cent pro Kilowattstunde zahlt, dann ist es ja erstmal noch Netzentgelte, die man da drauf zahlt, Steuern natürlich, die man drauf zahlt, aber es sind immer noch keine 50 Cent. Das heißt, wenn wir hier bei 12, 14 Cent sind, die Differenz zu 50 Cent, das sind ja alles sozusagen noch so Peripheriekosten, die beispielsweise den Standort bezahlen müssen, die beispielsweise das Bezahlsystem bezahlen müssen und so weiter und so fort. Und diese Sachen schreiben sich ja über die Zeit ab und dementsprechend glaube ich, dass über die Zeit Tanken noch viel, viel günstiger wird, weil der
Okay.
Rohstoff an sich, der ist günstig. Die Peripherie, die macht das ganze Thema sehr, sehr teuer. Und da bin ich halt, also das ist halt auch der Unterschied zum Benzin. Beim Benzin muss man auch noch sagen, dass ein Großteil davon natürlich auch Steuern sind, aber der Rohstoff an sich ist da auch nicht günstiger als der Rohstoff erneuerbare Energien.
Ja, das stimmt. Wie seid ihr eigentlich zum Begriff Volt fangen gekommen? Frage ich mich gerade. Volt ist ja die Einheit der Spannung.
Ja, es hätte eigentlich Watt fangen sein
Ja,
müssen.
genau. Oder Wattstunden
Aber
fangen, aber so nennt man sich ja nicht. Also.
ja, das, genau, so hast du es, Klaus. Also Wattstunden fangen wäre sehr nah zu Volkswagen, aber wir wollten es irgendwie ein bisschen slimmer halten und dann denkt man manchmal als Ingenieur, zum Glück sind wir auch manchmal ein bisschen frei vom Denken, dass wir dann sagen, hey, ist zwar nicht ganz korrekt, aber wir fangen die Volts nicht ganz korrekt, aber es ist, klingt cool.
Okay, schön. Ich habe ja auch als Frage noch stehen, du bist ja in der Forbes 30 unter 30 Liste. Das ist ja eine Riesenauszeichnung. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Das ist nicht jeder, sondern halt nur 30, die da reinkommen. Wie bist du da reingekommen? Ist das noch über die wissenschaftliche Karriere gewesen oder ist es die Kombination aus Wissenschaft direkt ausgegründet zu haben oder wie ist das entstanden?
Also wir haben ja mit 25 aus der RWTH Aachen ausgegründet, also Voltfang. Und ich denke einfach, dass es in Deutschland zu dem Zeitpunkt einfach nicht so viele Deep Tech Startups gab, die schnell gewachsen sind. So. Fairerweise muss man sagen, auch dieser 30 unter 30 Faktor ist sehr diluted, also ist sehr, sehr verbessert. Es gibt mittlerweile, glaube ich, in Deutschland allein 100 Leute, die pro Jahr nominiert werden. Da gibt es, ich bin, glaube ich, Europa geworden, da gibt es Österreich, da gibt es die Welt. Also es gibt halt, glaube ich, sehr, sehr viele. Und wenn man mal ein bisschen Geld geraced hat, wird man relativ schnell wahrscheinlich auf das Radar fallen. Jetzt kann ich es nicht mehr, ich werde jetzt in ein paar Wochen 31, dann geht es nicht mehr. Aber dann kommt. Wie nennt man
40
das?
unter 40 wahrscheinlich gibt es auch.
40 unter 40,
Ja.
genau. Ne? Naja, aber grundsätzlich, ich glaube, in Deutschland ist in den letzten Jahren viel mehr passiert, passiert auch viel, viel mehr, aber vor 4, 5 Jahren waren wir einfach in dieser Deep Tech-Branche sehr verlassen und da, ja, dann kommt man unseren Namen nicht vorbei.
Wobei das auch spannend ist, woran glaubst du lag das, dass ihr in so eine Lücke hineingegründet habt? Weil also grundsätzlich, also sind glaube ich schon, keine Ahnung, Märkte wie die USA irgendwie gründungsaffiner, die haben mehr so dieses Unternehmergeist, sagen, komm, wir legen einfach mal los. Aber was hat sich da vielleicht verbessert in den letzten Jahren oder was war vor 5 Jahren besonders schlimm? Gibt es da eine Einschätzung oder sagst du, keine Ahnung?
Also vor 5 Jahren war ja auch noch schon so, als wir gestartet sind, wir sind ja Kinder der Corona-Pandemie.
Okay.
Und ich glaube, da war viel Fokus auf Software. Viel dieses Masken, viel dieses, okay, wir müssen irgendwie überleben. Und wir hatten einfach die Idee, wir machen aber jetzt weiter, wo wir aufgehört haben. Und dementsprechend war für uns, glaube ich, einfach der Zeitpunkt irrelevant und wir haben einfach losgelegt. Ich glaube, viele haben dann erstmal Corona ein bisschen abgewartet und geguckt, was passiert. Und dann 2, 3 Jahre danach, so 23, 24, ist das ein bisschen mehr losgelegt oder hat es losgelegt. Das zum einen und zum zweitens glaube ich, dass in den letzten 2, 3 Jahren auch durch KI einfach deutlich mehr Unternehmertum, sagen wir mal, gewertschätzt wird, beziehungsweise die Menschen ein bisschen mehr die Angst verloren zu haben, zu versagen. Weil in Deutschland ist es, und das ist, glaube ich, einer der größten Faktoren, weil hier, warum es hier weniger Gründer gibt als vielleicht in den USA, ist erstens, weil wir ein bisschen zu konservativ denken. Wir sind halt von einem Land, was Dichter und Denker und Ingenieure war, also Volkswagen, Porsche, Mercedes, das sind ja alles unfassbare Ingenieursgeschichten, sind wir halt in ein Land voller Manager geworden. Und dieses Managertum, das befruchtet sich ja nicht gegenseitig. Also du wirst ja keinen Volkswagen-Manager, ich will den Volkswagen-Managern ehrlicherweise auch nicht zu nahe treten, aber keiner der Volkswagen-Manager wird jetzt anfangen, in ein hochriskantes Startup zu investieren, was noch kein Revenue hat, wo drei naive Jungs sich denken, das kriegen wir hin. Da wird ja kein Manager rein investieren. Und das ist halt der große Unterschied zu den USA. Du hast dann halt irgendwelche Leute, die damals im Silicon Valley an die Armee Sachen verkauft haben, sehr, sehr schnell sehr viel Geld verdient haben, nicht wussten, was sie damit machen sollen. Und dann kam der andere, der eine selbe Idee hatte wie die am Anfang, und die sagen, hier, take my money and do something. Und das befruchtet sich halt gegenseitig, diese Risikoaffinität, das ist wie eine Lawine. Wenn du einmal anfängst, dann nimmt die jeden weiteren auf. Und das haben wir in Deutschland in dem Sinne leider noch nicht, weil wir einfach noch zu sehr konservativ denken. Wir bunkern unser Geld auf ein Tagesgeld in der Hoffnung, dass wir die Inflation schlagen. Und das ist einfach nur traurig, weil wenn wir, und das sehe ich halt nicht nur bei den Menschen, das sehe ich auch bei der Politik, dass wir da einfach viel zu risikoscheu an die Sachen rangehen. Northvolt ist so eine super Story eigentlich gewesen. Wir haben uns getraut, wir haben rein investiert, wir wollten, dass es funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Guess what? Ist halt auch eine Technologie, die musst du 10-mal ausprobieren, damit es funktioniert. Aber du musst halt auch den Willen haben, in 10-mal da rein zu investieren und 9-mal darüber zu stehen und sagen, hey, beim 10. Mal wird das so groß sein, dass das die 9-mal wettmacht. Und das ist halt schwierig mit Steuergeldern, muss man ganz fairerweise so sagen. Ich bin auch eigentlich ganz gegen Fördermittel. Also dieses Fördertum finde ich auch gar nicht so sinnvoll. Lasst uns lieber den deutschen Staat als Kunden sehen. Und der soll das beste Produkt nehmen. Und nicht von Anfang an direkt eine Ausschreibung aufzubauen, die im Endeffekt nur die größten 10 deutschen DAX-Konzerne liefern können. Und das ist so ein bisschen so mein Shift, den ich in Deutschland sehen würde, dass man sagt, hey, wir müssen das Fördern, weg vom Fördern gehen, hin zum, wir wählen das beste Produkt aus. Wir sind auch bereit, einfach Failures anzunehmen, sowohl der Unternehmer als auch der da rein investiert hat. Und wir glauben mal wieder ein bisschen mehr an uns. Das ist ja, wir kommen von Leuten, die wirklich riesige Sachen erfunden haben. Und irgendwie der Glaube, dass wir es hinkriegen, ist verloren gegangen. Ich bin im Startup-Business, ne? Ich sehe mittlerweile wieder viele junge, unglaublich coole Startups, so Proxima Fusion, die sich an Fusionsenergie ranwagen. Und davon gibt es 4 oder 5 in Deutschland. Und andere Unternehmen, die wirklich an die schwierigen Probleme rangehen und da gerade auch auf einem guten Weg sind, das sehe ich und das macht mir Hoffnung. Aber es sollten alle anderen auch sehen, weil diese Hoffnung steckt an.
Ja, da bin ich sofort bei dir. Das finde ich cool. Danke für das brennende Plädoyer für mehr Unternehmertum in Deutschland. Und ehrlicherweise ist ja der Mittelstand ist ja der Rückgrat der Gesellschaft. Das ist er ja auch über lange Jahrzehnte gewesen. Und vielleicht haben wir manchmal den Fokus einfach ein bisschen verschoben, haben denn uns immer zu sehr, keine Ahnung, den DAX oder die DAX-Konzerne oder S-DAX angeguckt oder sowas. Ja. Das ist schon richtig. Was macht ihr denn bei Voltfang jetzt ganz genau? Das heißt, ihr liefert einfach den Batteriespeicher. Wie ist denn da euer Geschäftsmodell? Also optimiert ihr den dann oder woran verdient ihr? Ihr müsst ja am Ende ja Geld verdienen, muss man ehrlich zugeben.
Das stimmt. Und
wie läuft das da ab bei euch?
Also grundsätzlich, was wir machen, ist, die Idee ist, dass wir einem Unternehmen beispielsweise sagen, hey, wir reduzieren deine Stromkosten. Das ist eigentlich der Grundgedanke. An Aldi, denk nicht darüber nach, brauche ich jetzt einen Batteriespeicher, vielleicht auch eine Solaranlage oder irgendwas anderes. Die wollen einfach summa summarum weniger für ihren Strom zahlen. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Das heißt, was wir anbieten ist, wir bieten einen günstigeren Strompreis an und alles, was drumherum ist, kommt dann von uns. Das Herz davon ist halt der Batteriespeicher, wo wir halt nicht nur den Batteriespeicher hinsetzen aus irgendwoher von einem externen, sondern wir qualifizieren den Batteriespeicher, wir gucken, wie groß der sein muss, wir gucken, was für Anschlüsse da sind und wir integrieren das den in die Architektur des Energiesystems des Kunden. Und dann kommt eigentlich das viel Wichtigere und die Venen sozusagen, das ist unser Energiemanagementsystem, was wir intern entwickelt haben, was im Endeffekt dabei hilft, den Batteriespeicher so gut wie möglich auszunutzen. Man kann den Speicher ja so nutzen, dass man nur die Solaranlage dafür nutzt, also ein- und ausspeisen, das sind 20% des Potenzials. Wenn man jetzt noch Lastspitzenkappung dazu packt, sind schon mal bei 40% des Potenzials, dynamische Strompreise, dann kommen wir auf 60-80%. Wenn wir dann noch traden behind the meter, dann kommen wir nicht nur auf 100%, sondern eher sogar darüber, weil manche Trades im Endeffekt ja nicht mal physische Trades sind, sondern einfach nur der Batteriespeicher als Puffer dient, falls man den Trade falsch macht. So, das heißt, wir schaffen es mit unserem Energiemanagementsystem, den Batteriespeicher so gut wie möglich auszunutzen und dadurch einfach die Gesamtkosten des Kunden und Kunden zu reduzieren.
Aber ich hänge noch bei dem Begriff Trading Behind the Meter. Also ich kenne es natürlich, dass der Batteriespeicher das physikalische Asset ist, die Besicherung, dass wenn ich im Grunde irgendwie am Ende statt 10-mal hin und her zu traden nur 9-mal es geschafft habe und am Ende wirklich liefern muss oder beziehen muss, dass er dann das physikalische Asset ist, um die Batterie, keine Ahnung, zu laden oder zu entladen. Check.
Genau.
Was heißt für dich Trading Behind the Meter? Ist dann noch irgendwie Dritter, sowas wie Nachbarschaftsstrom gemeint? Nee, oder?
Nee. Das ist eigentlich nur der Ansatz, damit ist eigentlich nur der Ansatz gemeint, dass das sozusagen hinter dem Meter ist. Das heißt, ein Kunde, der sozusagen einen Speicher hat, der hinter dem Zähler ist, dass der trotzdem traden kann. Da wurden jetzt in diesem Jahr die Regulatoriken so aufgebaut, das muss noch verabschiedet, also es muss noch implementiert werden, aber das ist bald möglich, dass man den Batteriespeicher nutzt, um hinter den Zähler sozusagen beim Kunden zu traden.
Okay, das verstehe ich. Und es ist weiterhin praktisch das Asset, was den Trade absichert.
Genau, richtig. Das ist weiterhin das Asset, was den Trade absichert und wir aggregieren die im Endeffekt und packen die in den Virtual Power Plant und bieten diese Energie, diese Kapazität einem Trader dann beispielsweise an und dieser Trader nutzt es aus, bezahlt uns dafür und wir können entweder ein Split-Share machen mit dem Kunden oder wir reduzieren, wir sagen halt, du kriegst sicherlich diesen Strompreis und dementsprechend kriegen wir die Erlöse.
Ja, das heißt, der Endkunde, der kriegt von der Komplexität nichts mit, sondern dem wird gesagt, komm, guck mal, du hast bisher, was weiß ich, 35 Cent Strompreis und wir sagen, ab nächstem Jahr ist es 31 und wir brauchen hier 3 Quadratmeter, um einen Batteriespeicher aufzubauen. So ist es, oder?
Genau. Man kann natürlich auch den Speicher selber besitzen, das geht auch. Es gibt manche Unternehmen, die würden gerne den Batteriespeicher besitzen. Da machen wir eine Return of Invest-Analyse und sagen, so und so lang würde es dauern, bis der Batteriespeicher dir die Renditen wieder zurückgibt. Aber grundsätzlich würden wir beide Systeme anbieten, ja.
Okay, aber oh, ich höre daraus, lieber ist euch, dass es euer ist und ihr praktisch mehr oder weniger so ein Contracting-Modell aufbaut. So würde ich es jetzt mal bezeichnen. Oder ist das
Genau.
und
Das ist
okay.
beides ist sehr, sehr gut möglich. Und die Komplexität nimmt halt für den Kunden massiv ab, wenn wir das sozusagen alles übernehmen.
Ja, verstehe ich. Muss der Kunde irgendwelche Flexibilitäten in seinen Prozessen bereitstellen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an Aldi oder egal was, irgendein Lebensmittelhändler denke, hat er ja immer Flexibilitäten zum Beispiel in seinen Gefriertruhen. Die müssen ja nicht immer bei Strich, weiß ich nicht, 18 Grad minus sein, sondern die können auch mal bei minus 20 und auch minus 16 gehen. Nimmt ihr sowas auch mit oder sagt ihr, nee,
Noch
das
nicht.
ist alles zu kompliziert, das ist Zukunftsmusik?
Das ist keine so ferne Zukunftsmusik, muss man fairerweise sagen. Grundsätzlich ist das Optimieren vor Ort ein großes Thema für uns. Wenn man Kühltruhen hat, umso mehr. Wir sind aber noch nicht so weit, dass wir das alles anbinden können. Dadurch, dass wir das Energiemanagementsystem selber entwickelt haben, können wir es sehr schnell auch anbinden, aber das sind wir noch nicht.
Okay, gut. Aber ich höre daraus, das könnte was werden für die Zukunft, dass man da nochmal ein bisschen tiefer reingeht. Cool. So, das heißt, die Solaranlage, aber die Solaranlage, die war schon in der Regel auf dem Dach, die liefert ihr nicht. Oder
Der
könnt ihr auch,
Regel.
falls ihr ein Dach habt ohne Solaranlage?
Wir können das in der Regel, also in der Regel sind die vorhanden.
Ja.
Wir können aber auch mit unserem Partner eine Solaranlage anbieten.
Okay. Seid ihr dann auch, genau, check, verstanden. Stromanbieter seid ihr nicht oder macht ihr auch noch dynamischen Stromtarif? Nee, da
Nein.
habt ihr irgendwie einen
Das
Partner
machen wir
oder?
mit Partnern, genau, richtig.
Okay. Gut. Sind die kommunizierbar oder ist das hier irgendwie?
Also beispielsweise Rabocharge.
Okay, die kenne ich auch gut. Sehr gut. Die machen das auch. Wobei, das ist ja das Schöne bei dynamischen Stromtarifen, das, was du vorhin beschrieben hattest, hier, so ist eigentlich der Großhandelspreis und dann gibt es noch irgendwelche Abgaben, Umlagen und sonst was und nachher kommt immer ein komischer Preis raus. Das Thema ist ja durch bei dynamischen Stromtarifen. Da sieht man jetzt sehr transparent, dass der Marktpreis, das ist die Fee oder irgendwie Bearbeitungsgebühr oder wie auch immer die bezeichnet wird und die kann man vergleichen. Da gibt es keinen Graubereich mehr, was dann irgendwie da hin und her geht.
Genau richtig, ja.
Cool. Und wie groß seid ihr jetzt? Jetzt, wenn ihr so am Wachsen seid, also sprich, wie viele Kunden, wie viele Mitarbeiter, wo seid ihr da?
Wir haben ungefähr über 300 Systeme gerade im Feld laufen. Da bin ich auch noch sehr, sehr stolz, dass wir 99,7% Uptime haben. Das ist unfassbar. Und wir haben über 120 Mitarbeitende, größtenteils in Aachen. Also hier ist unser Headquarter, aber auch einige verteilt in Berlin, München, Hamburg. Also da, wir sind in Deutschland weit unterwegs. Wir machen halt von der Analyse des Standorts bis hin zu dem Engineering, Fully PC, bis hin zum Deployment und halt auch das O&M und EMS machen wir, also O&M, Operation Maintenance, EMS, Energiemanagementsystem, machen wir alles aus einer Hand. Und das ist halt ein großer Vorteil, weil das von der Dauer her sehr, sehr schnell dann geht. Und deswegen, weil wir diese Kompetenzen alle hatten, sind wir nicht nur in den Gewerbespeichermarkt gegangen, sondern gehen jetzt einen Step weiter hoch. Da sind wir schon, und gehen halt in den Großspeichermarkt rein, wo wir im
Ja.
Endeffekt Batteriespeicher neben Umspannwerke bauen. Wir bauen Batteriespeicher neben Windkraftwerke, wir bauen Batteriespeicher neben Solar und wir bauen auch Batteriespeicher für regionale Stadtwerke und so weiter und so fort. Das ist auch ein großes Thema bei uns jetzt, weil wir einfach merken, dass wir sozusagen klein, also wir müssen Cross-site, also wir müssen erstmal on-site die Energie sozusagen so gut wie möglich managen, also vor Ort und dann across-site, also wirklich überall. Und das ist etwas, wo wir uns denken, wir brauchen große Speicher, wir brauchen kleine Speicher, die packen wir zusammen in einem VPP, also Virtual Power Plant, und damit können wir dann halt so gut wie möglich alle unterschiedlichen Lastgänge zusammen setzen.
Okay, verstehe ich. Hat mich schon beim Studieren der Website gewundert, muss ich zugeben, dass ihr das macht, weil in meiner Wahrnehmung ist dieser größere Markt im MW-Bereich viel umkämpfter, viel mehr irgendwie Red Ocean als jetzt irgendwie hier da, wo ihr euch jetzt tummelt, wo gefühlt es ja aufwendig ist. Ihr müsst da die Kunden Lastgänge studieren, müsst ihr euch da reinfuchsen, müsst gucken, ah, okay, wie kriegen wir hier die Leitung darüber und wie läuft das? Da hat ja keiner Bock drauf, deswegen dachte ich, ihr habt ja eine gute Nische gefunden. Und im MW-Bereich, also hier, also wenn ich jetzt überlege, Grundstücke neben irgendwelchen Trafostationen, also irgendwelchen großen Umspannwerken, meine ich, die sind ja unfassbar umkämpft im Augenblick. Da seid ihr ja in einem Markt mit ganz vielen Marktbegleitern, würde ich mal positiv sagen. Was lässt euch da hoffen, dass das auch cool wird?
Also wir haben schon, glaube ich, das müssten 2 Gigawatt an Anfragen
Ja.
rausgeschickt. Das ist natürlich 2 Gigawatt davon, ist ein Bruchteil, kommt nur zurück, muss man ganz fairerweise sagen. Und grundsätzlich ist das mit den neben den Umspannwerken ein richtiges Thema, total. Aber Colocation können halt nicht so viele, weil das ist einfach nicht so trivial, einen
Okay.
Batteriespeicher neben PV oder Wind zu packen. Und da sind wir einer der einzigen, die auch wirklich da schon ein bisschen Track Record haben.
Okay. Gut, aber eure Rückmeldequote ist wahrscheinlich auch müßig. Also die ganzen Netzbetreiber sind ja im Augenblick am Limit. Das sind ja Zahlen mittlerweile. Ich meine, ihr habt 2 Gigawatt, ich glaube bundesweit waren das 600 Gigawatt oder was, die da alleine bei den ÜNBs irgendwie auf dem Tisch liegen. Und die ist auch schon wieder ein paar Wochen oder Monate alt. Also ich befürchte, ja.
Aber das Neue, das ist halt das Windhundprinzip, ne? Wenn du sagst, okay, first come, first serve, ist es halt irgendwo ein Prinzip, was viele Glücksritter motiviert, nennen wir es mal so. Dadurch, dass das Prinzip sich ja jetzt gedreht hat, sind wir da ehrlicherweise in der Pole Position, weil wir haben das Engineering, wir haben die Kompetenzen, das umzuliefern, ausliefern, wir haben die Master Supply Agreements, die Rahmenverträge mit den Zulieferern, wir haben einen Partner mit Palladio Partner, der auch sehr finanzstark ist. Dementsprechend haben wir alles, was wir benötigen, um da unsere Angebote abgeben zu können, was halt viele nicht mehr können. Und da sehen wir uns halt einen großen Vorteil. Dementsprechend sind wir da recht entspannt und wir verstehen auch von den Netzbetreibern oder dass die da einfach keine Lust mehr drauf haben. Das können wir ganz gut nachvollziehen, weil wir sehen ja auch, was für Projekte ins Feld kommen, wo dann auch im Endeffekt die Projekte einfach nicht realisierbar sind. Und dann ist das etwas, was vielen vielleicht einfach nicht auffällt, weil die nicht die Erfahrung, den Erfahrungsschatz mitbringen. Und dann kaufen die halt im Endeffekt Sachen, die man nicht umsetzen kann. Und ein Netzbetreiber blockiert etwas, was er dann auch nicht verwenden kann und weiß dann nicht, was man damit machen soll. Also ich kann vieles nachvollziehen, den Unmut. Aber ich befürchte leider, dass wir einfach da trotzdem schnell sein müssen, weil Flexibilität wird benötigt und wenn wir es nicht schaffen, so schnell wie möglich viel Flexibilität in den Markt zu bekommen, gemeinschaftlich. Ne? Wir müssen denken, okay, wann passiert was? Was ist für Investoren wichtig, um ihre Rendite rauszubekommen? Was für den Netzbetreiber wichtig? Lasst uns ein Konzept entwickeln, was wir auch schon tun, wo wir halt gemeinschaftlich den Speicher auch laufen lassen können, dass jeder halt seinen Vorteil davon sieht. Dann ist es einer der wichtigsten Faktoren für die Energiewende und da müssen wir noch viel, viel, viel schneller werden.
Bin
Und
ich
das
bei dir.
reduziert maximal auch den Strompreis, ne? Also muss man einfach sagen, je weniger Solar- und Windkraft wir nicht verwenden können, desto teurer wird der so teurer wird der Elektrizitätspreis. Mit Batteriespeichern überall in Deutschland können wir halt das genau erhöhen. Und da müssen wir halt auch aufhören, einheitlichen Strompreis in Deutschland so zu denken, sondern wir müssen halt viel regionaler denken und das europaweit. Aber das sind viele Themen für
Also wirklich
ein
auch Strompreiszonen
langsames
in
System.
Deutschland oder sogar Nodal Pricing, dass man sagt, okay, jeder Netzknotenpunkt kriegt einen einzelnen Preis.
Also grundsätzlich, das System, was jetzt ist, ist, glaube ich, nicht sinnvoll für das, was wir jetzt tun. Und dementsprechend müssen wir uns da zusammensetzen und überlegen, welche Systeme da besser laufen. Genau diese 2 Systeme, die du nanntest, sind schon mal deutlich vorteilhafter als das, was wir jetzt gerade haben.
Ja, das glaube ich auch. Nur halt, ich sag mal, politisch muss das Thema abgeräumt werden. Dass man im Grunde so ein, wie so ein Länderfinanzausgleich, so ein Energiefinanzausgleich hat, dass man da im Grunde
Ja.
die Länder, die jetzt da nicht von profitieren, was zum Kuchen abgibt. Aber es ist, glaube ich, mittlerweile eindeutig klar, dass der Kuchen insgesamt größer wird und es Sinn macht, darüber nachzudenken und man dann sehr gerne durch Umverteilen das auch wieder fair aufteilt. Lass uns am Ende noch ein bisschen in die Zukunft gucken, David. Was habt ihr die nächsten Jahre vor? Was treibt euch an? Wo sagst du, okay, ist es vielleicht das europäische Ausland? Oder sagst du, nee, das ist alles voll anders da, da kriegen wir einen Vogel, wenn wir da auch noch reingehen würden? Oder was ist das, was in den nächsten Jahren bei euch dran steht? Wir haben noch gar nicht über das Thema KI gesprochen, wir haben gerade auf Rechenzentrum, sonst was.
Gerne,
Vielleicht ist
gerne.
das auch was, wo ihr euch mit beschäftigt. Schieß mal los.
Sehr, sehr gerne. Also wir sind über die letzten Jahre massiv gewachsen. Also man kennt ja, man hört ja manchmal dieses Unicorn Growth, 3x, 3x, 2x, 2x. Das werden wir wahrscheinlich, wenn wir nächstes Jahr uns auch nochmal verdoppeln, werden wir es schaffen. Das heißt, wir sind massiv gewachsen. Wir arbeiten jetzt profitabel. Wir haben eine Banklinie von der Raiffeisenbank bekommen. Also wir laufen massiv dahin, ein wirklich großes und etabliertes Unternehmen zu werden. Und was man halt noch mehr eigentlich will als Voltfang, ist noch ein europäisches Unternehmen zu werden. Das heißt, wir werden in den kommenden Jahren einfach deutlich europäischer denken und werden. Wir glauben, dass in Europa die nächsten großen Märkte sein werden. Deutschland ist riesig, aber Europa braucht es auch. Und dementsprechend werden wir weiterhin expandieren in Europa und da halt nochmal deutlich stärker den Fokus auf unsere Software legen, dass wir den Speicher so günstig wie möglich anbieten können durch das beste Softwaremodell. Und da sprechen wir dann auch über KI, also nicht nur intern. Intern ist es ein Riesenthema für uns, weil ich glaube, das ist einer der größten Effizienzsteigerungen, die man sich einkaufen kann. Aber auch im weiteren Software entwickeln. Da müssen wir natürlich immer gucken, dass das der ISO 27001 oder so immer gerecht ist. Aber da haben wir zum Glück auch genau die Leute, die darauf achten. Nichtsdestoweniger müsste man auch die KI einfach dafür nutzen, diese Software weiterzuentwickeln. Und das kommt halt uns zugute, wenn wir dann auch in größere Systeme gehen, wie beispielsweise Datencenter, weil wir überlegen uns auch gerade Modelle, wie man Datenzentren bis zu 80% mit Batteriespeicher, Solar und Wind ausstatten könnte, theoretisch. Das sind Riesenvolumina, die man braucht, je nach Größe. Aber wir haben uns auch mal ausgerechnet, dass man, wenn man die nebeneinander setzen würde, Kosten von so 7 bis 9 Cent hat, um 80% des Energiehaushalts eines Datencenters zu decken. Und das sind halt Kostenpunkte, wo man halt wirklich darüber redet, dass die sehr, sehr kompetitiv sind.
Und ist die Nachfrage im Datencenter denn konstant? Weil wisst ihr, was man so in allen Arbeiten, die ich betreut habe, da kommt irgendwie konstant Abwärme raus, mehr oder weniger. Jetzt habe ich aber gehört, dass bei Amazon, wenn man irgendwie schnell was rechnen lassen will, das teilweise 10-mal so teuer ist, als wenn man sagt, mach's mal irgendwann in den nächsten 24 Stunden, wenn du im Grunde Rechenkapazität frei hast. Und diese Flexibilität könnte doch auch dazu führen, dass eventuell die Nachfrageseite im Rechenzentrum ein Stück weit sich dem Stromangebot anpasst, oder merkt ihr das noch nicht so, dieses Verhalten?
Also wir haben da noch keine Systeme, wo wir es direkt sehen können. Grundsätzlich wird auch ein Datencenter sich sehr stark an den Zyklus der Sonne und Wind annähern, weil das einfach am meisten Sinn macht. Dann ist der Strom am günstigsten. Dementsprechend glaube ich da, dass man das machen wird. Dieser konstante Datencenter-Output, der ist bisher immer da gewesen. Der zyklische kommt jetzt mehr durch KI. Dementsprechend wird sich das massiv an die Sonnenstunden und an die Windstunden anpassen. Ja, klar.
Cool.
Das merkt man jetzt auch in China beispielsweise, weil die haben so viel Energie zu produzieren, dass die eigentlich die Datencenter mit fast zu 0-Cent-Tarifen mit Energiestrom speisen, weil die nicht wissen, wohin damit.
Okay. In gewissen Stunden
In
oder
gewissen
wie?
Stunden. Ja,
Okay.
und
Okay, spannend. Da habe ich mich noch gar nicht so mit beschäftigt. Also, dass sie unfassbar viel Erneuerbare aufgebaut haben, ja, ist mir bekannt. Aber die haben ja auch unfassbar viel Kohlekraftwerke gebaut und Atomkraftwerke. Deswegen hätte ich gedacht, die haben tatsächlich diese, auch produktionsseitig, diese Flexibilität, dass die Lücken gefüllt werden. Aber das klingt nicht danach, wenn sie da gar nicht wissen, wohin mit dem ganzen Strom.
Also, ich glaube, dass die da schon ein System aufgebaut haben, das schon sehr, sehr gut passt. Aber die haben ja auch riesen PV-Parks, die irgendwo im Outback sind, die jetzt nicht direkt den Strom überall reinbringen können. Und dieser Strom wird dann wahrscheinlich dann auch für die Datenzentren genutzt.
Cool. David, ich sage vielen Dank für den dritten. Wobei, wenn ihr europäisch werden wollt, dann müsst ihr aus Voltfang noch irgendwie, keine Ahnung, was anderes Cooles werden, weil, oder denke ich da falsch? Oder kann auch da ein europäisches Unternehmen daraus werden mit einem vermeintlich deutschen Namen?
Volkswagen hat es ja vorgegeben.
Okay, Volkswagen ist der Benchmark, was das Thema Internationalisierung und deutsche Begriffe im Ausland.
Haribo oder sonstiges, das sind ja alles Unternehmen, die wirklich einen deutschen Namen haben.
Ja.
Und wo Haribo jetzt wirklich
Haribo
kein
ist ja
deutscher Name ist,
keine Wortzusammensetzung. Also
das
die
ist
haben
wirklich
wahrscheinlich
so.
damals schon bewusst, oder ich weiß gar nicht, ob Haribo zu Beginn mal, keine Ahnung, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die früher gehießen haben könnten, aber vielleicht hatten die mal einen deutschen Namen und dann hat irgendeiner gesagt, nee, jetzt, wenn es
Das geht
international
nicht.
wird, jetzt müssen wir irgendein Kürzel haben, das besser dazu passt.
Nee, wenn wir wachsen, bleiben wir trotzdem immer unseren Werten und unseren Wurzeln treu.
Cool.
Egal, was kommt.
David, ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir Spaß
Ebenfalls.
gemacht, und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft.
Danke dir, Klaus. Tschüss.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.